AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Warum auf manuelle Prozesse setzen? Inkasso geht smarter, mit KI und Automatisierung. Debtist realisiert offene Forderungen digital, effizient und europaweit. Debtists smarte Technologie integriert sich nahtlos in deinen Workflow, sorgt für mehr Liquidität ohne Mehraufwand und erreicht Schuldner dort, wo sie reagieren. Per Anruf, E-Mail, WhatsApp und Co. Europaweit für B2B und B2C. Debtist. Digital. Inkasso. Europa. Mehr auf debtist.de.
Hallo und herzlich willkommen zum Payment und Banking Podcast AI in Finance mit Sascha Dewald und mir. Ich bin Mike Klotz und liebe Hörerinnen und Hörer, ich schicke es direkt vorweg. Das ist die fünfte Intro. Es gibt also viele Outtakes. Es ist früh am Morgen und vielleicht klappt es deshalb noch nicht so gut. Ich freue mich über diese Ausgabe und muss ein bisschen lachen. Hallo, lieber Sascha, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
Jetzt. Richtig gut. Ich beeile mich irgendwie seit 5 Minuten erstens über die Outtakes, zweitens über dein neues Mikro. Vielleicht ist es ja so ein AI-Mikro, was irgendwie selbstständig agiert und ich habe gar nicht den echten Mic vor mir. Aber du klingst ganz fantastisch für mich. Eine Wonne in den Ohren. Mir geht's fantastisch. Ich habe endlich Wochenende und bin, glaube ich, auch ein bisschen selbst dann schuld, dass wir jetzt eine Woche geskippt haben. Denn ich war so viel auf Reisen die letzten 3 Wochen, dass wir es einfach irgendwie nicht hingekriegt haben. Von daher mea culpa, sollte nicht wieder vorkommen. Sorry, liebe Hörerschaft.
Aber die Schuld liegt ja nicht allein auf deinen Schultern, also auch von mir mea culpa. Wir hatten letzte Woche die Payment Exchange, da konnten wir nicht aufnehmen aus unterschiedlichen Gründen, natürlich logistisch, aber auch vielleicht, weil ich das eine oder andere Glas Gin Tonic getrunken habe und meine Stimme nicht ganz so schön war. Na doch, es war ganz gut. Und genau, und die letzte Woche oder diese Woche war auch recht durchgetaktet. Und wir wollen natürlich wieder in unseren alten Turnus kommen. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Folge hört, ist es Montag und ich hoffe, die Sonne scheint genauso schön wie heute.
Aber sag mal, bevor wir in den News starten, wie war denn die PAX? Ich konnte es leider nicht schaffen dieses Mal. Ich habe es mir echt vorgenommen, aber ich war zu der Zeit in München und habe aber so viel tolle Sachen gelesen und gehört, dass ich echt FOMO hatte. Erzähl mal.
Ja, es war wirklich cool. Also ich fand es wirklich schade, dass du nicht da warst. Also aus verschiedensten Gründen. Auf der einen Seite war es, glaube ich, also wenn man sich so die Exchange-Veranstaltung von Payment and Banking so anschaut, würde ich sagen, Top 3, wenn nicht sogar die beste Exchange-Veranstaltung, die es bisher gab. Das ist, das sagen wir natürlich wie bei dem neuen iPhone, das beste iPhone, was es jemals gab. So war es auch mit dieser Exchange-Veranstaltung. Nein, Spaß beiseite. Es waren wirklich ganz, ganz viele Menschen da. Also man hat bei Events immer mit No-Shows zu tun. Dieses Jahr war die No-Show-Quote unglaublich gering. Es waren wirklich viele Menschen da und selbst wenn jemand nicht kommen konnte, wurde Ersatz geschickt. Das war toll. Also das heißt, die Bude, das Tippi am Kanzleramt war wirklich voll beide Tage und auch lange voll. Also oft ist es ja so, dass gerade dann zum Abend hin Menschen dann doch irgendwie ins Hotel verschwinden oder die Aftershow-Party, die wir nie so richtig ankündigen, dann nicht mehr mitnehmen. Wir haben bis 12 Uhr war wirklich das Zelt gerammelt voll, gute Stimmung, extremst gute Gespräche, was auch toll war. Seit langen Ausgaben nochmal sehr viel kontroverse Diskussionen. Oft ist es ja so, man sitzt auf der Bühne, alle haben die gleiche Meinung. Das war jetzt hier ein bisschen anders. Das war cool und super inhaltsstarke und tiefe Themen. Und natürlich auch das Thema AI. Nicht nur eigene Panels gewidmet, sondern das kommt natürlich auf jedem zweiten, dritten Panel immer irgendwie mit vor. Und es war auch bemerkenswert, weil die Payment Exchange sich ja sehr um das Thema Zahlungsverkehr, Payment, kümmert. Und in der Audience sind ganz viele Händler und auch auf der Bühne sitzen natürlich auch viele Händler. Und die Vertreterinnen und Vertreter des Handels beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema AI auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also kannst dir vorstellen, Fraud ist ein Ding. Conversion Rate Optimierung ist ein Ding, aber auch das ganze Thema Support und vor allen Dingen, wie schaffe ich es, dass Kunden ihre Ware oder den Auswahlprozess besser hinbekommen. Ne? Im Fashion die vernünftige Auswahl von Klamotten, die richtige Größe, Aber nicht nur. Also das ist ein Ding und ich glaube auch auf der Banking Exchange, die dann im September, save the date, 24. und 25. September in Frankfurt, wird auch AI mit Sicherheit ein Schwerpunktthema haben.
Ja,
also es war cool.
Da bin ich auf jeden Fall dabei, weil wenn das dann die beste Bex aller Zeiten wird, das lasse ich mir nicht entgehen. Und ist das nicht auch dein Geburtstag, lieber Mike? Oh, Spoiler.
Ich hasse dich dafür. Ich hasse dich.
Bisschen.
Ich bitte, das rauszuschneiden. Ja, es ist auch mein Geburtstag.
Toll. Dann vielleicht können wir da alle singen.
Es wird immer schlimmer. So, lass uns doch, Sascha, zu den Nachrichten übergehen. Also wir haben ja lange nicht gesprochen und es ist natürlich dramatisch viel passiert. Ja, von Gossip bis hin zu krassen Entwicklungen. Wir haben heute alles dabei. Deswegen, achso, ich soll anfangen, glaube ich, ne?
Ich muss die Liste gucken.
Max, wie du magst. Vorbereitet. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Das fand ich ganz witzig. Also in Zeiten der Trump-Administration haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ändert sich gerade ein bisschen was. Das wenigste zum Guten und auch diese Meldung finde ich interessant, weil man sich jetzt zusammensetzt im Weißen Haus, insbesondere Tech-Mogule, wie es heißt, die überlegen, sowas wie eine Wirtschaftssonderzone zu bauen. Also das kennen wir ja in China. Nur geht es da nicht um eine Wirtschaftssonderzone, sondern um einen quasi rechtsfreien beziehungsweise, naja, regulationsfreien Raum. Man möchte also Städte bauen oder Bereiche etablieren, wo große Tech-Giants, ja, Innovationen, wie man so schön sagt, ohne Restriktionen entwickeln können. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil wenn es keine Regulation mehr gibt, dann können wir ja auch irgendwie bei der Medizin anfangen, wieder Menschenexperimente zu machen. Also ich finde es eine schwierige Meldung, aber das finde ich zumindest mal auch interessant vor dem Kontext, dass wir natürlich in Europa eine sehr viel stärkere und ich finde auch gute Regulatorik haben. Auch da haben wir übrigens auf der Permanent Exchange drüber gesprochen. Und eben nicht alles möglich ist. Aber das bringt uns natürlich auch ein Stück weit ins Hintertreffen, weil, ja, wir haben Regulatorik und dort wird sie gerade abgebaut.
Ja, das ist so dieses Konzept der Freedom Cities, ne? Also gefühlt so diese eigene Version oder, ja, Vision, kann man fast sagen, von SimCity in der echten Welt. Also hochmoderne Sonderverwaltungszonen, in denen dann Tech-Unternehmen irgendwie selber das Sagen haben. Und wenn ich sage selbst, dann tatsächlich, wie du es beschreibst, ohne Regulatorik, ohne Bürgerrechte, ohne dass irgendjemand irgendwie Nein sagt. Es sind ein paar dieser Tech-Mogule, wie du sie beschreibst. Sam Altman ist auch dabei und der hat ja auch so ein sehr ausgeprägtes Interesse für Atomkraft und auch Fusionsreaktoren. Und genau das könnte man sich natürlich in so einer Freedom City, wie sie sie nennen, dann auch sehr nützlich machen. Denn dort ließen sich natürlich so kleine Atomreaktoren von Startups wie Oklo, haben wir schon mal berichtet, sehr, sehr einfach verwenden, ne? Ohne Genehmigung, ohne Umweltprüfung, einfach Plug and Play für Nuklearenergie, wenn man so will. Und die brauchen, also diese ganzen KI-Fabriken, über die wir ja hier mal sprechen, die brauchen ordentlich Strom und genau daher könnte der kommen mit so ein paar Mini-Kraftwerken. Ja?
Ja, kann man sicherlich auch eine ganze Folge drüber machen. Ist nicht so 100% AI zugegebenermaßen, aber da wird natürlich auch viel entwickelt. Ich wusste gar nicht, dass in dem Zusammenhang, es gibt bereits so einen rechtsfreien Raum, den Peter Thiel auf dieser Insel da irgendwie, Honduras, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich finde es irgendwie ein bisschen spooky, wenn ich ehrlich bin. Hat so ein bisschen was von diesen James-Bond-Dingern, weißt du, wo es so eine Insel gibt, wo irgend so ein Bösewicht, so ein Villen da auf einer Insel sitzt und Raketen baut. So fühlt sich das an. Ja, also kann man geteilter Meinung zu sein.
Genau, hier mal ein bisschen tiefer in KI rein. Also ich glaube, wir haben ganz viel News von Microsoft, von Apple, von OpenAI, glaube ich, noch viel mehr. Ich musste gefühlt alle meine Notes wegschmeißen, die ich mal so ein bisschen zusammengesammelt habe, weil die einfach dann nicht mehr aktuell waren. Aber so ein bisschen aktueller, was wir von Microsoft haben, ist, die haben ganz viel wieder an ihrer KI Copilot geschraubt und zwei neue Features jetzt auch kostenlos gestellt. Das eine ist Voice, ja, für Sprachinteraktionen. Und das zweite nennt sich Think Deeper für, ja, tiefere Analysen. Das heißt, wer Lust hat, jetzt mit der KI zu plaudern oder besonders kluge Antworten zu komplexen Fragen zu bekommen, der kann das jetzt mittlerweile mit Microsoft Copilot gratis machen. Bei Think Deeper nutzt zum Beispiel dieses OpenAI O1-Modell, was wir ja auch schon hier öfters mal diskutiert haben. Also ein Sprachmodell, das sich gerne mal ein bisschen mehr Zeit nimmt, um dann auch fundiertere Antworten zu liefern. Und das kann praktisch sein, wenn man zum Beispiel nicht nur wissen will, welches Girokonto jetzt das Beste ist, sondern auch, warum das so ist. Ja? Das heißt, es recherchiert dann tatsächlich, es gibt sehr viele Primärquellen und ihr müsst dann einfach nur diesen entsprechenden Button drücken und Copilot denkt in Ruhe mal so eine bisschen intensiver nach. Bei Voice, und das finde ich so ganz spannend, macht Copilot dagegen jetzt auch einfach einen Gesprächspartner aus der KI. Das heißt, du drückst einfach nur den Mikrofon-Button und kannst sofort lossprechen, kriegst sofort eine Antwort. Das ist im Endeffekt wie bei OpenAI ein super Feature, was wir bei der wahnsinnig intensiv nutzen, einfach für Dialoge mit der KI. Ich finde es auch gut, es hat ein bisschen mehr Latenz als OpenAI, was ich als Haus- und Hofmodell nutze. Und kann sich natürlich auch mal irren. Das heißt, auch Microsoft fantasiert natürlich hier hart. Was ich aber witzig finde, und das machen die eigentlichen OpenAI-Modelle nicht, wenn du sie darauf hinweist, dass sie fantasiert, dann will sie sich verbessern. Das heißt, es ist quasi ein Gesprächspartner, der wirklich aus Fehlern lernt, und das sagt ihr dann auch. Und das finde ich ja so ganz amüsant, weil das, im echten Leben ist das ja eher selten. Ne?
Mike? Ja, das stimmt. Ja. Kostenlos zu nutzen, ich glaube, es braucht nur eine Registrierung. Das ist sowas wie kostenlos, kann man sagen. Und in der Tat, jetzt auch mit dieser tieferen Analyse, was ich gelesen habe, es ist ein bisschen langsamer, als wenn du es direkt über ChatGPT machst oder auch über DeepSeek. Aber nichtsdestotrotz eine weitere Alternative, um auch etwas tiefer einzusteigen beziehungsweise etwas aussagekräftigere Antworten zu bekommen. Du hast gerade eben OpenAI gesagt, da gibt es natürlich auch was Neues. Es sind zwei Dinge passiert. Auf der einen Seite Sora. Wir haben ja über die videogenerierende AI in den letzten Monaten immer wieder gesprochen. Und die Europäer dürfen jetzt auch Sora einfach nutzen ohne VPN. Also wer Lust hat, 10-sekündige Videoclips zu erstellen, mit mal mehr, mal weniger guter Qualität, kann das machen unter Sora.com. Einfach mit dem OpenAI-Login sich einloggen und loslegen. Und was sie gemacht haben, ist, OpenAI 4.5 zu launchen. 4.5 ist ein bisschen Feinschliff. Es ist nicht der große Wurf, das kann man sagen, gibt aber schon so ein bisschen Ausblick auf das, was da kommen wird. Also was kann 4.5 jetzt besser? Also es fantasiert weniger, das ist schon mal ganz wichtig. Es hat ein, wie heißt es so schön, etwas mehr Emotionalität beziehungsweise emotionale Intelligenz.
Emotionale Intelligenz nennen sie es.
Genau, emotionale Intelligenz, das ist ja das, was uns beiden fehlt. Das heißt, also mir natürlich, dir, Sascha, du bist ja so ein Empath. Nein, Spaß beiseite. Es bedeutet, dass insbesondere, wenn man mit ChatGPT spricht, Sarkasmus oder Ironie besser erkannt wird. Und es gibt schon so ein bisschen Ausblick auf, da musst du mir helfen, wie heißt es, User, Computer Interaction, da gab es auch so eine Abkürzung.
Passio, genau.
Mhm. Wofür steht es nochmal? Computer?
Muss ich auch erst gucken, Computer.
Ja, okay.
Eiler.
Es geht darum, dass letztendlich in der Version 5, die wahrscheinlich im Mai kommen wird, es dann auch möglich sein wird, viel mehr mit der Computer, mit dem UX zu interagieren. Und
genau. Computer Using Agent heißt es jetzt.
Genau. Das heißt, 4.5 gibt so ein bisschen Sneak Preview auf die Version 5, die, wie gesagt, im Mai, so denkt man oder so, davon geht man aus, gelauncht wird. Mehr Feinschliff, aber was ich sagen kann, ist von der Qualität, so mein Eindruck, ist es wirklich nochmal einen Tick besser. Und diese Interaktion, also insbesondere wenn man die Voice-Funktionalität betrifft, die sowieso schon gut war, ist auch gefühlt nochmal ein Stück besser geworden. Also es wird immer, ja, to be honest, menschlicher.
Genau. Und ich glaube, das ist es dann auch schon. Ich glaube, die Presse hat irgendwie ein wahnsinnig neues Modell entwickelt, hat es dann ziemlich zerrissen, ist sehr enttäuscht. Ich habe es dann mal eine Woche getestet. Ich finde es echt gut. Also es wirkt wirklich menschlicher. Es hat diese besagte emotionale Intelligenz mehr. Es ist so ein bisschen mehr wie Sonne 3.5 und Sonne 3.7 von Anthropic, was ja auch genau in diese Richtung geht. Es stellt mehr Nachfragen, es macht nochmal einen Halbsatz mehr, es geht eher so auf Gefühl anstatt auf, ne? Also es ist so eine Art so subtilere Nuancen, würde ich sagen. Ja? Also keine typischen Standardantworten mehr, sondern ein Chatbot, der einfach ein bisschen ja mehr mit dir plaudert, menschlich. Es soll auch präzisere Antworten liefern und weniger halluzinieren. Das habe ich jetzt nicht gespürt beim Reden, aber es ist, also es hat sich nett angefühlt. Aber das zweite Ding, was du ja gesagt hast, ist, also ich finde, das ist das eigentlich große Ding, Sora. Also für alle, die es noch nicht so genau kennen, das ist OpenAIs Videotool. Und das ist jetzt auch offiziell in der EU am Start. Ne? Und wir haben ja da schon mal einen sehr langen Deep Dive zugemacht, als Sora gerade rauskam. Es war ja noch sehr frisch. Und diese ganzen KI-basierten Videobearbeitungs- und Storytelling-Ideen waren damals noch nicht wirklich nutzbar. Aber mittlerweile kannst du wirklich in wenigen Klicks, in sehr kurzen Prompts wirklich beeindruckende Videos erstellen. Und ich glaube, das Beste ist halt auch so als Spielwiese für Kreative. Ne? Die KI kümmert sich wirklich um das, was sonst in der Produktion einfach ewig dauert. Und du kannst auf Änderungen machen, weil die haben so coole Features. Also ich habe das versucht, mit meinen Kindern so ein bisschen zu testen. Und man muss sich erstmal so ein bisschen einprompten. Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe mir zusammen mit den Kids irgendwie überlegt, worüber wir schreiben wollen. Habe mir dann von 4o aus GPT den Prompt mal richtig schreiben lassen für Sora, auch auf Englisch, weil das deutlich besser halt irgendwie versteht. Und habe den dann quasi rüberkopiert. Und dann geht's relativ schnell und dann kriegst du immer zwei verschiedene Alternativen, an denen du dann aber auch noch rumschrauben kannst. Und dann gibt's so Features wie Remix, heißt das. Da kannst du Videoelemente entfernen oder kannst sie austauschen. Kannst einen Teil des Prompts dann einfach sagen, so, ne, hier diese 3 Sekunden Videosequenz, die finde ich irgendwie blöd. Bieg doch mal konzeptionell woanders ab, ja. Oder du kannst, es gibt sowas, was heißt Storyboard als Feature. Da kannst du dann neue Sequenzen einfach reinnehmen irgendwo und dann wird das sofort durchgerendert, würde man, glaube ich, im alten Videoproduktionsdeutsch sagen. Aber das ist wirklich tatsächlich instantan und kannst dann auch so zwei Videos miteinander verbinden und unterschiedliche Stilrichtungen. Finde ich ziemlich cool. Man braucht halt ein GPT Plus oder Pro Abo. Das heißt, ne, wer eins hat von euch, der kann das jetzt kann das nutzen. Das ist wahnsinnig rechen und damit natürlich kostenintensiv. Und ich glaube auch, also ich habe ein Plus-Abo und also dieses $20-Variante. Es hat, glaube ich, 5 Videos und dann wurde ich erstmal wieder irgendwie gesperrt, beziehungsweise hat dann zu lange gedauert. Du kannst jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag Videos produzieren. Aber es ist wirklich cool.
Das ist ein Rabbit Hole, ne? Also es ist in der Tat cool, du hast es wunderbar beschrieben. Man hat das Prompting verbessert, das war mir auch aufgefallen in der ersten Version, die wir damals hatten, da war das noch relativ schwierig, richtige, gute Prompts zu schreiben. Das heißt, das Verständnis der Prompts ist besser geworden. Die Geschwindigkeit ist auch, glaube ich, nochmal einen Tick schneller geworden. Es ist limitiert, genau, aber es ist auch ein Rabbit Hole. Also man kann sich damit sehr lange beschäftigen. Und kleine Anekdote, auf der Payment Exchange vorletzte Woche war es so, dass wir Intro-Videos auch gemacht haben, was musste ja zum Thema passen. Das war ja die Paxtraordinary Tales. Es ging um Märchen, so ein bisschen Alice im Wunderland. Und wir haben sehr witzige AI-Videos erstellt. Habt ihr vielleicht bei LinkedIn gesehen. Und das haben wir in der Tat nicht mit Sora gemacht, sondern mit Artflow AI. Aber auch da, es ist ein Rabbit Hole und es ist beeindruckend. Wir kommen auch später nochmal auf 1-2 News dazu. Wie schnell die besser werden. Also du erinnerst dich noch dieses Will Smith-Video vor 2 Jahren.
Spaghetti.
Jetzt, ja, genau.
Ja, total. Genau. Und also, ne, wir sind weiterhin bei OpenAI. Probiert es auf jeden Fall aus. Also GPT 4.5 muss man ein bisschen nerdig sein, um das auszuprobieren. Aber tatsächlich, Sora ist mega Spaß.
Du hast was mitgebracht zum AGI-Narrativ. Ich habe eben schon gesagt, ich weiß, was dahinter steht. Aber kannst du ein bisschen was zu der Meldung sagen, dass sich OpenAI von diesem Narrativ verabschiedet?
Ja, so ein bisschen. Also ich meine, es gab jetzt einen Blogpost. Ist nicht so ganz klar, wer aus dieser Forschungsabteilung den wirklich schreibt. Die haben jetzt irgendwie alle unterschrieben, aber die haben jetzt eine neue Sichtweise auf die Entwicklung von AGI und diese haben sie auch wohl grundlegend überarbeitet. Das heißt, so dieser alte Science-Fiction-Traum oder von einigen Vertretern auch Albtraum, dieses plötzlichen dramatischen Durchbruchs, bei dem KI über Nacht dann übermenschliche Fähigkeiten erreicht, der wird jetzt offiziell von OpenAI verworfen. Und stattdessen beschreibt OpenAI AGI als so einen kontinuierlichen, schrittweisen Prozess, der über viele Jahre hinweg einfach immer leistungsfähiger wird. Und zu sagen, dass diese neue Denkweise auch wirklich direkte Auswirkungen auf die Sicherheitsstrategie bei OpenAI hat natürlich, weil bislang wurde wohl das Ziel verfolgt und sehr viel Zeit darauf verwendet, sich auf dieses hypothetische AGI-Event wirklich auch vorzubereiten. Also diese KI-Singularität, wie wir sie hier immer mal wieder beschreiben, nach der einfach nichts mehr so ist wie vorher und die auch einfach nicht mehr zurückdrehbar ist. Ja? Doch OpenAI räumt jetzt auch ein, dass genau solche Annahmen eher aus dem Bereich der Spekulation stammen und stattdessen will das Unternehmen jetzt Sicherheitsmaßnahmen auf Basis von realer Erfahrung mit existierenden Systemen entwickeln und die anpassen. Also ein Beispiel, was ich gelesen habe, 2019 hatte OpenAI ja entschieden, GPT-2, also dieser Vorgänger von 2.5, der dann wirklich rauskam, nicht zu veröffentlichen, aus der Sorge heraus, das Modell könnte missbraucht werden. So, und jetzt sagen sie rückblickend, diese Vorsicht war total übertrieben, sie hätten einfach viel früher schon GenAI der Menschheit zur Verfügung stellen können. Und sie sagen, dass trotz aller Fortschritte sie sicherstellen wollen, dass KI-Systeme stets unter dieser menschlichen Kontrolle bleiben. Das heißt, die Entscheidungen darüber, wie sich eine leistungsfähige künstliche Intelligenz verhalten soll, sollen von der Gesellschaft getroffen und an menschliche Werte angepasst werden. Dafür bauen sie jetzt auch Mechanismen, aber also ist ein bisschen so eine Beruhigungspille, wie man sie jetzt aus Matrix oder aus anderen Filmen kennt. Ja, ich weiß nicht, ob das ob das die Beruhigungspille ist oder ob es ein schleichender Kontrollverlust ist, der einfach wieder auf eine Hyperkommerzialisierung geht, wird sich zeigen, würde ich sagen.
Ich wollte gerade da reingrätschen, weil ich höre so zu und ich kannte es ja nicht oder ich hatte nur die Überschrift gelesen und ich dachte mir so, naja, ob man damals bei Atomenergie auch so gesprochen hat, nach dem Motto, nee, das ist einfach nicht gefährlich. Radioaktivität, wir haben gedacht, das ist gefährlich, aber jetzt ist es das, wir haben einfach die Definition geändert.
Ja, und so was kann da schon passieren, ne?
Das kann da schon passieren, ja. Nee, AGI, da arbeiten wir nicht dran und ja, genau, also wie du sagst, vielleicht ist es eine Beruhigungspille, vielleicht muss man das Narrativ tatsächlich ein Stück weit verändern. Ich bin mir da noch nicht 100% sicher. Zudem, und das darf man auch nicht vergessen, es gibt ja nicht wenige sehr schlaue Menschen und Zukunftsforscher, die dieser Argumentation nicht so 100% folgen. Ja.
Nee, leider nicht.
Wir bleiben bei OpenAI. Du hast noch ich nehme ein Thema vor, weil ich da was zu sagen kann. Also OpenAI hatte letzte Woche für die Hörerinnen und Hörer, die es am Montag hören, auch wieder was Neues angekündigt, nämlich das ganze Thema Text-to-Speech und Speech-to-Text. Das ist insofern neu, weil sie eine starke Verbesserung eingebracht haben. Das heißt, es gibt schon längere beide Engines, die Entwicklerinnen und Entwickler nutzen können. Und diese haben sie jetzt sehr stark verbessert. Das heißt, die Sprachausgabe als auch die Spracherkennung und die Reaktion ist sehr viel besser geworden. Das ist eher was für Entwickler. Nichtsdestotrotz gibt es ein schönes Experiment, was wir mit in die Shownotes gepackt haben, wo man sich so die verschiedenen Voice-Tonalitäten zusammenklicken kann. Also man kann jetzt auswählen aus den verschiedenen Geschlechtern, dann gibt es verschiedene Charaktere, dann kann man sagen, okay, dieser Charakter soll aber jetzt auch noch wie ein Roboter klingen und dann kann man den Text schreiben und dann kommt die Sprachausgabe, es hört sich sehr gut an. Ich finde es interessant, weil auch da natürlich die Entwicklung sehr, sehr stark voranschreitet und auch da kommen wir später nochmal zu bei dem Thema Deepfake und das ganze Thema Fraud, das ganze Thema Voice to Speech und Speech to Voice da auch nochmal eine wichtige Rolle spielen wird.
Ja, also ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich habe nur die Pressemitteilung gelesen und ich finde es sehr spannend für verschiedene Use Cases. Also das, was du beschrieben hast, aber eines der Haupt-Use Cases in ganz vielen Industrien und auch, ne, wenn ihr aus einem Unternehmen kommt, im Banking, ist ja das Thema Customer Service, ne? Customer Service Bots. Wir haben da letztes Jahr schon drüber geredet, diverse Banken, wie auch, ne, zu der ich angehöre, DKB, spielen nicht nur rum mit Customer Service Agents, sondern tatsächlich führen die mittlerweile flächendeckend ein. Ja, wir haben das jetzt vor genau einem Jahr begonnen und das ist mittlerweile einfach wirklich nicht mehr wegzudenken aus unserer Kanalsteuerung. Es funktioniert super, die Kunden sind wahnsinnig happy und trotzdem ist es halt am Ende nur Chat. Also ich will das gar keine Werbung machen, aber wie man es üblicherweise macht, ist, man integriert es auf der Webseite, im Webbanking und dann tatsächlich an so neuralgischen Punkten in der App. Ne? Also zum Beispiel kriegst du als Customer Service von einer Bank wahnsinnig oft die Frage, ich will ganz schnell mein Kreditkartenlimit erhöhen. Wo geht das? Ich will halt irgendwie einen Kauf tätigen. So. Und genau an diesen Stellen, wo üblicherweise diese Frage irgendwie auftritt, weil du es vielleicht nicht sauber in der App verarbeitet hast, da haben wir jetzt genau diese Chat-Funktion integriert, wo du halt ganz schnell irgendwie sagen kannst, hey, was ist mein Limit? Kriegst du dein Limit und dann sagst du, okay, ich will es anpassen und dann ist es sofort instantan auch angepasst. So, und ich glaube, das ist so der erste Schritt. Aber was wir immer wieder auch von unseren Kunden in Fokusgruppe kriegen, ist, ich will trotzdem mit einem Menschen sprechen, gerade für ja, komplexere Themen. Und da gibt es mittlerweile auch Startups, zum Beispiel Paloa aus Berlin, die dann Voice-to-Voice machen. Das heißt, du kannst halt irgendwie sagen, genau an diesem Punkt in deiner Kundenreise sagst du, ich möchte jetzt mit einem Agent sprechen. Dieser Agent ist aber kein echter Agent, sondern ist auch wieder ein One-to-Many künstliche Intelligenz generiert und der spricht deine Sprache. Das heißt, der weiß, in welcher Sprache du diese App eingestellt hast. Der weiß genau, wo du dich befindest. Das heißt, der geht schon ans Telefon, wenn du quasi auf den Anrufen-Knopf drückst und weiß, du bist beim Thema Limite. Und das heißt, der erste Satz von ihm ist halt irgendwas mit Limite. Der weiß auch, nachdem du die erste Antwort gemacht hast, in welche Richtung biegst du ab? Was hast du für einen Akzent? Der kann, wenn du das auch möchtest, genau deinen Akzent, ne, bei mir wachsen Altenglisch, bei dir irgendwas Südliches, sofort annehmen. Der spürt auch, was du für eine Emotion gerade hast. Ne? Bist du wütend, bist du entspannt und versucht darauf zu reagieren, kann sogar, wenn du richtig wütend bist, dir eine Absprungbasis sofort zu einem echten Agent auch geben, damit du wirklich einen Menschen kriegst und lernt daraus. Und ich glaube, genau das macht OpenAI jetzt auch mit dem Thema Text-to-Speech, Speech-to-Text, dass sie versuchen, quasi diese Multimodalität wirklich jetzt auch reinzunehmen und das aufzulösen, dass du egal, also ne, dieser berühmte Medienbruch, die wir ja hier trotzdem irgendwie haben. Komme ich über das Geschriebene, komme ich über das Gesprochene und will ich mal auf zwischendurch einfach wechseln, weil sich meine Umwelt irgendwie anpasst oder ich in einer anderen Situation bin, dann kannst du genau das damit tun. Und deswegen glaube ich, kann auch das Customer Service weltweit ein riesiger Game Changer sein.
Aber das finde ich so spannend, weil jetzt nehmen wir es doch ein bisschen vorweg. Also wir haben auf der PAX sehr intensiv natürlich über das Thema AI, aber auch Fraud Prevention und Fraud generell gesprochen. Und es wir haben auch in den Shownotes eine Nachricht verlinkt, nämlich dass Fraud durch Deepfakes zunehmen. Und jetzt stelle ich mir, und ich wusste das gar nicht, also es gibt jetzt schon bereits Angriffe auf Callcenter und zwar über Voice Fraud. Also das heißt, es werden Stimmen generiert und Callcenter werden angerufen aus unterschiedlichsten Gründen. Man kann natürlich eine Attacke starten, also kommen auf einmal 1000 Anrufe rein. Das heißt, das Callcenter ist beschäftigt, während die echten Kundenprobleme dann irgendwie nicht bearbeitet werden können. Ja, also das sind ja mannigfaltige Fraud-Themen denkbar. Und was ich auch interessant finde in dem Zusammenhang, du hast es gerade gesagt, der Voice-Bot auf Seiten des Supports wird immer menschlicher und immer besser. Und ich stelle mir gerade vor, ich sage meiner Banking-App in Zukunft, ruf mal beim DKB-Support an, weil ich habe ein Problem. Ich habe aber keinen Bock, mit dem Support zu sprechen. Das heißt, es sprechen dann zwei Bots miteinander. Ja.
Lass es uns bauen. Genau, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Schaut euch das mal an. Auch die Art und Weise, wie man zusammenstacken kann, ist echt witzig. Und wenn man das natürlich dann professionell einbaut, ist es auch toll. Ne? Auch da, woran OpenAI jetzt auch gerade schraubt, ich weiß nicht, wie das schon veröffentlicht ist, deswegen sage ich nur so ein paar Sachen, aber es ist auch das Thema Fraud. Wir gehen die extrem an im Hintergrund. Das heißt, jede größere Bank hat natürlich im Zahlungsverkehr, gerade auch in Zeiten von Instant Payments, so automatisierte Betrugsvektoranalyse. Und wenn du halt irgendwie, wenn die Bank aufgrund ihrer Regulatorien feststellt automatisiert, dass eine Transaktion vielleicht betrügerisch, also fraudulent ist, dann wird sie erstmal gestoppt und da muss ein Mensch drauf schauen. Und ganz oft sind diese Transaktionen, die scheinen vielleicht nur betrügerisch, sind sie aber gar nicht. Ne? Ich mache ab und zu Überweisungen ins Ausland und dann werden die erstmal geblockt und dann werden die, weiß ich, ein paar Stunden später halt irgendwie durch einen Human in the Loop freigeschaltet. Ein
Schweizer Nummernkonto bestimmt.
So. Ja. Huch, jetzt ist es geleakt. Ja. Huch. Aber was halt diese neue KI macht, ist, die will halt sicher gehen. Das heißt, die ruft dann sofort bei dieser Möglichkeit des Frauds beim Kunden an, aus dem System heraus und sagt, ne, lieber Sascha, machst du ja gerade irgendwie eine Transaktion, ist es wirklich deine, weil bei uns ist die irgendwie fraudulent. Und dann kannst du einfach einen Knopf drücken und sagen, ja, grün, alles super, weil ich bin gerade in der App, habe mich authentifiziert mit sicheren Faktoren, es kann also nur ich sein. Und dadurch geht die Transaktion durch, dadurch lernt das System wieder. Und auch das funktioniert entweder über Text oder einfach über Voice. Ja, dass auf einmal in meiner, während ich diese Transaktion tätige, kriege ich halt einen Anruf von meinem OpenAI-Bot, der mich das fragt. Und das ist auch eine schöne Variante. Und es sind so ganz viele kleine Use Cases, und wir haben gleich noch ein paar, wo OpenAI sich versucht, und die anderen machen das auch, ja, aber ich glaube, OpenAI ist gerade führend, sich in die Probleme der unterschiedlichen Industrien einzudenken und dafür wirklich so Lösungen zu suchen, wo du eigentlich als Unternehmen wirklich jahrelang schon dran rumschraubst, um zu überlegen, wie kriege ich denn jetzt diese Kundenschnittstelle wirklich bedient, dass mein Kunde nicht genervt ist, ich aber ganz schnell trotzdem halt irgendwie für Kundenzufriedenheit sorge. Echt cool.
Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Mehr Umsatz und dabei Kosten einsparen? Der ungesicherte Rechnungskauf mit Risikomatrix macht's möglich. Warum teure Versicherungen oder Garantien zahlen? Mit dem ungesicherten Rechnungskauf bietest du deinen Kunden maximale Flexibilität und sparst dabei Kosten, ohne das Ausfallrisiko aus den Augen zu verlieren, dank unserer flexibel einzusetzenden Risikomatrix. Risiken im Griff behalten und das Forderungsmanagement effizient steuern. Mehr Freiheit für dich, mehr Kaufanreize für deine Kunden. Link Solution GmbH. Payment-Lösungen, die den Unterschied machen. www.link.de. Link schreibt man übrigens mit Y und CK.
Du hast gesagt, wir haben noch ein paar Use Cases. Ich gucke auf die Liste. Welche meinst du?
Genau, also ich würde nachher noch einmal kurz über den Operator sprechen, aber weil es jetzt gerade, glaube ich, dazu passt, OpenAI hat so globale Partnerschaften jetzt announced, mehr und mehr. Also die treiben ihre Marktausweitung voran, indem sie Partnerschaften in sehr vielen unterschiedlichen Industrien eingehen, aber tatsächlich vor allem in den letzten 3 Wochen mit führenden Finanzinstituten in immer mehr Ländern, ja. Das heißt, vor allem Lateinamerika, Asien, Europa setzen auch einfach immer mehr Banken auf vor allem GPT-4 und 4o-gestützte Lösungen. Und gibt es zwei große Use Cases. Verlinken wir auch, schaut sie euch auf jeden Fall an, egal ob ihr OpenAI-Fans seid oder nicht. Das eine ist Nubank, also diese brasilianische größte Digitalbank, die es gibt. Also ich glaube, weltweit die größte Digitalbank. Die haben nämlich mittlerweile 114 Millionen Kundinnen und Kunden in Brasilien und ein paar anderen südamerikanischen Ländern. Es ist gigantisch. Und die haben eine sehr tiefe Partnerschaft mit OpenAI geschlossen, um sich einfach weiterzuentwickeln. Und im Rahmen dieser Kooperation hat Nubank jetzt mehrere Themen eingeführt, die sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter Verbesserungen bringen. Und der erste Schritt war die Entwicklung von wirklich so einem maßgeschneiderten Enterprise Search Tool auf Basis von GPT-4. Und die haben insgesamt 7000 Nubank-Mitarbeiter und die haben so ein internen Chatbot für die quasi gebaut, um schnell auf Informationen, FAQs, Reports, Markenrichtlinien, Unternehmensrichtlinien halt zuzugreifen. Und von diesen 7000 nutzen wohl jetzt on a daily basis 5000 Angestellte diese chatbasierte Oberfläche, um einfach komplett ihre Arbeitsprozesse zu verändern. So.
Im Grunde kann man sagen, also das ist das, was wir in den letzten Monaten bei Klarna erlebt haben, die ja nicht wenig auf AI setzen, fangen jetzt immer mehr auch andere Banken und Nubank, hast du gerade gesagt. Es ist die größte Neobank in der Welt, kann man sagen. Aber nicht nur die, ne? Wenn ich richtig das gelesen oder gehört habe, sind es auch traditionelle Banken, die sich jetzt mit dem Thema immer mehr beschäftigen. Genau.
Genau, also vielleicht noch, also Nubank hat jetzt daneben auch noch diesen Callcenter Copilot für das, was wir auch immer mal hier schon besprochen haben. Die haben aber, weil auch in Brasilien ist es immer noch sehr telefonisch. Also selbst bei den Neobanken schätzen die Kundinnen und Kunden die menschliche Interaktion. Und damit sie denen das noch nicht wegnehmen, haben sie quasi so eine Art Whispering, also eine Callcenter-Agent in Echtzeit bei Kundengesprächen unterstützt. Also zum einen kombiniert dieser Copilot quasi das Wissensmanagement der Bank, so mit Chatverläufen, gibt Antwortvorschläge, die ich als Agent dann quasi geben kann, auch so Zusammenfassungen, Schritt-für-Schritt-Analyse, eine Historie. Das haben die total ausgerollt und machen genau das andere quasi auch, dass sie sehr schnell den Absprung dann zu einem echten Menschen schaffen, wenn sie halt merken, dass der Kunde oder die Kundin vielleicht ein bisschen mehr braucht. Also das ist echt cool. Und das zweite Thema, worauf du ja referenzierst, ist direkt eine Woche danach haben sie auch eine europäische Partnerschaft quasi announced. Das ist mit BBVA, also die spanische Großbank. Ich glaube, es ist die größte Bank in Spanien oder zweitgrößte, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht.
Riesig. Zweitgrößte.
Genau. Er operiert auch international, aber vor allem Spanien ist der Hauptmarkt. Und die haben mit GPT-4 so eine Conversational AI-Lösung gebaut, die auch quasi rund um die Uhr Kundenfragen bearbeitet und häufige Anliegen auch automatisiert. Und wie auch bei Nubank dient diese KI dann quasi bei BBVA nicht dazu, Menschen zu ersetzen, sondern sie ganz klar im Customer Service zu unterstützen, weil sie sagen, alle diese 80-20-Regel, Routineaufgaben werden dann von der KI übernommen, sodass die Mitarbeiter sich auf komplexere Beratungsaufgaben konzentrieren können. Und ich glaube, also man kann sich das auch richtig anschauen, wie das funktioniert, sowohl bei BBVA als auch bei Nubank. Da gibt es so White Paper, wir verlinken die mal. Und ich finde, genau diese Partnerschaften zeigen einfach, dass OpenAI hier ein sehr zentraler Akteur in dieser Transformation auch des globalen Finanzsystems geworden ist und auch sich, glaube ich, echt gut positioniert.
Absolut. Und das sind insgesamt gute Nachrichten, weil wie bei so vielen Themen, ne, müssen wir halt schauen, insbesondere bei uns in der Branche, und wir kommen ja ein bisschen mehr aus dem Banking, dass wir da den Anschluss nicht verlieren. Und das Interessante ist, ja, und da haben wir ja ganz oft drüber gesprochen, fernab von Support, fernab von internen Prozessen, ist es nach wie vor so, dass Banken auf einem immens großen Datenschatz sitzen. Das haben wir immer wieder strapaziert und immer wieder besprochen, der danach schreit. Also er schreit danach, analysiert zu werden. Und wenn man immer so ein bisschen in Richtung Endkundinnen und Kunden denkt, was es da für Use Cases geben kann. Also die holländischen Bank, das Fintech-Bank, die mit Finn da sehr aktiv sind, Klarna, die ja jetzt auch überlegen, das ganze Thema tiefer in die Klarna-App zu integrieren. Also da ist eine riesengroße Entwicklung, insbesondere was neue Use Cases und auch unter Umständen neue Geschäftsmodelle betrifft. Ne? Also wenn ich natürlich wenn ich weiß, was der Anwender braucht oder wenn ich auch die genauen Zeitpunkte kenne, wo vielleicht ein Bedarf für einen Kredit ist, kann ich viel zielgerichteter Angebote machen. Und wir können das jetzt beliebig ausweiten, das Thema Steuer haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Also diese ganzen Prozesse zu automatisieren und den Kunden mehr in den Fokus zu rücken, das ist ein Riesenmomentum. Und unser Plädoyer, unser beider Plädoyer ist ja immer wieder, lasst uns schauen, wie wir die Kundinnen und Kunden mit einbeziehen. Ich halte das für ein super spannendes Thema.
Ja, weiterhin hörst du eigentlich immer nur so hinter vorgehaltener Hand, es geht um Effizienzhebung oder um Kostenreduktion. Es gibt sehr wenig, die dann auch sagen, es geht uns vor allem um den Kunden. Ich habe diese Woche ein sehr interessantes Gespräch mit der Führungsriege der Commonwealth Bank of Australia. Das ist die größte Bank von Australien. Die machen so eine Europatour und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, haben uns getroffen in Berlin diese Woche. Und die haben auch gesagt, sie machen sich davon völlig frei, sondern die gehen halt voll auf das Thema Kundenerlebnis. Und in Australien sind die Prozesse teilweise wirklich noch sehr, sehr papierhaft, vor allem in der Konsumentenkreditfinanzierung und in der Baufinanzierung und den Derivaten. Und da versuchen sie jetzt ein paar Schritte zu überspringen und für die Kundinnen und Kunden wirklich coole, so enddigitale, automatisierte Lösungen zu bauen. Aber die sagen halt auch so, ja, klar, können wir Kosten sparen, aber wir wollen uns ein bisschen abheben, indem wir einfach besser sind als der Wettbewerb und für die Kunden wirklich nachhaltig so einen Effekt bringen. Und das fand ich sehr stark, weil alles andere, was ich höre, auch auf Bühnen ist, Hauptsache, wir werden günstiger, um uns einfach zu optimieren. Ja,
aber das ist keine Innovation, ne? Das ist halt, hat nichts mit Innovation zu tun, ne? Das ist das, ja. Wo wir beim Thema Innovation sind, ich glaube, wir bewegen uns jetzt ein bisschen weg von OpenAI und wenn wir über Innovation sprechen, dann müssen wir natürlich über die deutsche Privatwirtschaft sprechen und bei Innovation fällt uns als allererstes natürlich die Telekom ein. Telekom, die uns mit Karl Magenta wahnsinnig tolle Werbekampagnen geschenkt hat. Vorreiter bei so vielen Themen. Vielleicht hört man so ein klitzekleines bisschen mein Sarkasmus heraus. Telekom hat ein neues Gerät auf den Markt gebracht, was seinesgleichen sucht, muss man sagen, nämlich im Rahmen des Mobile World Congress das AI-Phone, also nicht das iPhone. Gott, ich muss lachen, wenn ich das vorlese.
Du bist so ein Hater.
Cobra übernehmen Sie.
So, Cobra übernimmt. Also ja, ich habe auch gestockt, als ich es gesehen habe, aber tatsächlich, ne, die Deutsche Telekom will jetzt den Smartphone-Markt aufmischen und haben dieses eigene AI-Phone, wenn man es einfach ausspricht, klingt wie iPhone, ist mir doch gar nicht aufgefallen. Aber das ist quasi jetzt, also die haben eine Zusammenarbeit sowieso, das haben wir ja schon hier öfters mal erwähnt, mit der großen KI-Firma und KI-Suchmaschine Perplexity und haben das gemeinsam entwickelt. Und Ziel ist wirklich jetzt mal ein radikaler Ansatz. Das heißt, sie sagen, es gibt auf diesem Phone keine Apps mehr, sondern es gibt quasi nur noch ein eigenes Betriebssystem und das hat so eine durchgehende KI-Nutzererfahrung. Und sie wollen, dass dieses AI-Phone noch vor 2026, wahrscheinlich dann fürs Weihnachtsgeschäft dieses Jahr erscheinen soll, es soll unter $1,000 kosten und die haben so eine integrierte KI einfach, die dann nicht nur Fragen beantwortet, sondern sehr aktiv agentic, haben wir schon oft drüber gesprochen, für den Nutzer arbeitet. Ja, das heißt, sowas wie Mails schreiben, Termine buchen, Anrufe tätigen, Dokumente in Echtzeit übersetzen, also alles das, was wir jetzt hier sowieso schon immer besprechen, aber was klassische Sprachassistenten bisher leisten, viel, viel mehr davon. Ja. Und die haben, also wie gesagt, ich glaube, Perplexity ist mittlerweile mit $9 Milliarden bewertet, also nicht ganz klein. Und mit denen haben sie dieses Ding jetzt ein halbes Jahr entwickelt und wollen quasi vom bloßen Antwortgenerator hin zu einem sehr proaktiven AI-Partner werden, der sich dann auch wirklich in deinen Alltag integriert. Wie funktioniert das? Es gibt schon so ein Click-Dummy, das heißt die KI, also du nimmst das Telefon in die Hand und dann hast du einen Sperrbildschirm, machst einen Doppelklick auf diese Power-Taste, das wirkt noch so ein bisschen hölzern und dann bist du sofort da und hast sofort Zugriff auf alle Funktionen. Und da bin ich mal gespannt. Und vielleicht noch so zur Partnerstrategie auch, die haben so ein bisschen das Who is Who der KI-Führung zusammengeholt. Ne? Also wie gesagt, Perplexity. Die haben mit Cloud AI von Google so diese multimodalen Sprachfähigkeiten integriert. Dann arbeiten sie mit 11 Labs für das Thema natürlich klingende Sprach-KI. Da haben wir schon auch schon ganz oft hier drüber gesprochen, in der Sprachsynthetisierung. Und mit Pixart die arbeiten sie für so Bildbearbeitung quasi direkt live. Also schauen wir mal hin. Ne? Also ich finde, es ist, wenn es wirklich funktioniert, und ich bin nicht ganz so auf der Hater-Seite wie du heute, wir wechseln mal, es kann ein Paradigmenwechsel auf dem Smartphone-Markt sein, weg von klassischen Apps hin zu KI-gesteuerten Workflows.
Naja gut, das hast du von der Vision Pro auch gesagt, deswegen
Du sagst.
Schauen wir einfach mal. Spaß beiseite, ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Skeptisch, warum? Weil dieses Abwechseln, also wir haben ja auch über die verschiedenen Gadgets schon gesprochen, über Humane und über Rabbit und auch ich war ja mal gerade von dem Rabbit irgendwie total angetan. Inzwischen denke ich mir, dieses Wechseln von Apps ganz weg, weil das ist ja so ein bisschen das Narrativ, was das AI-Phone bedient, also gar keine Apps mehr. Ich glaube nach wie vor an einen sehr integralen Ansatz, dass so etwas wie Siri intelligenter wird. Ich würde es mir wünschen, aber Apps, glaube ich, werden noch einen langen oder noch viel Zeit eine sehr große Relevanz spielen, weil du brauchst. Also ich stelle mir gerade vor, dieses Doomscrolling bei Instagram, wie will ich das mit einem AI-Bot machen, indem ich dann immer wieder sage, weiter, weiter, also da habe ich ja auch keinen Bock zu. Deswegen, ich möchte mich ein bisschen zurücknehmen, ich bin skeptisch, das merkt man, aber lass mal schauen, was da auf uns zukommt momentan, wie du es gesagt hast, Mobile World Congress, Click-Dummy, so richtig viel kann man noch nicht sehen, schauen wir mal. So, kommen wir von dem AI-Phone, welches die Telekom zugestellt hat, nicht zugestellt, das wäre schön, vorgestellt hat auf dem Mobile World Congress, zu einem anderen Thema, denn wenn wir über Telefone sprechen, müssen wir auch irgendwann nochmal über Apple sprechen. Und wir sprechen jetzt mal über das Thema Apple Intelligence. Angekündigt, Sascha, ich glaube auf der letzten WWDC, die war im September 2024, also jetzt ein halbes Jahr her. Und es war klar, dass Apple Intelligence, also das neu intelligentere Siri, welches auch mit ChatGPT zusammenarbeitet, nicht sofort kommen wird. Nichtsdestotrotz sollte es dann Anfang des Jahres kommen. Und die Developer-Betas, wo man es hat testen können, waren eher mäßiger Natur, um das auf den Punkt zu bringen. Und jetzt soll es auch in Europa mit dem kommenden iOS-Update 18.4, welches in, ich schätze mal, in den nächsten 1 bis 2 Wochen kommt, auch live gehen. Ich habe die Developer-Beta drauf. Ich kann es schon testen. Und was man sagen kann, ist, dass es enttäuschend ist. Also was kann Apple Intelligence Stand heute mit dem kommenden Update? Das ganze Thema Memoji, also man kann neue Emojis erstellen. Das ist so Kategorie witzig. Es gibt einen Playground, wo man auch AI-generierte Bilder erstellen kann nach 3 vorgefertigten Presets. Auch das ist so Kategorie witzig, nicht mal im Ansatz vergleichbar mit den bildgenerierenden Tools, die wir sonst so kennen. Und das Thema AI ist tiefer integriert in Apple Mail als auch iMessage. Also das ist das Einzige, was, wie ich finde, einigermaßen gut funktioniert. Man kann also jetzt zum Beispiel, wenn man eine E-Mail schreibt oder eine iMessage schreibt, sehr schnell das umformulieren lassen. Das ist okay und auch eine etwas bessere Rechtschreibkorrektur, ne? Also wie man das auch von ChatGPT kennt, schreibt das mal professioneller oder korrigiert das. Aber alles in allem war es das dann auch schon. Siri an sich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich meine, es wäre schlechter geworden. Keine Ahnung. Ja, also ich muss sagen, vorher war es klar, was man Siri sagen muss, damit sie es versteht. Ja, jetzt ist es so, dass ich den Eindruck habe, es versteht nichts mehr, aber es mag auch jetzt vielleicht an meiner undeutlichen Aussprache liegen. Sei es drum, insgesamt sehr enttäuschend und man sieht, und die Nachricht, die wir ja mitgebracht haben, ist, dass man auch bei Apple jetzt überlegt, da im Führungsteam das neu zu strukturieren, sage ich mal so. Also man möchte da andere Menschen hinsetzen. Aber man sieht sehr deutlich, dass Apple bei dem Thema augenscheinlich auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Also soll heißen, ihr gefühlt überhaupt nicht vorbereitet war auf die Entwicklung, die da kam und auch nicht in der Lage ist, da so schnell anzuschließen. Was mich ein bisschen wundert, weil selbst X oder Twitter hat es ja geschafft, relativ schnell da anzuschließen. Google hat, wie ich finde, mit Gemini, sprechen wir auch gleich noch drüber, wirklich aufgeholt. Aber Apple kommt irgendwie da überhaupt nicht zur Rande. Wie guckst du drauf?
Total. Ich bin genauso erstaunt wie du. Damals haben wir noch gesagt, dass es vielleicht irgendwie eine Strategie, noch einfach länger zu warten. Und man muss ja schon fairerweise sagen, Apple grundsätzlich, nicht erst mit Tim Cook, sondern auch schon viel früher, hat ja immer die Produktstrategie, dass sie wirklich 100% Produkte liefern wollen und nicht diese 95%, wo dann 5% immer noch irgendwie buggy sind. Und das ist ja eigentlich auch toll, ne, für Apple-User und auch das, was wir beide auch immer so feiern, dass die Produkte wirklich seamlessly funktionieren. Das Problem ist natürlich, bei so einer Technologie musst du einfach gewisse Flaws und Halluzinationen einfach mit einkalkulieren und auch mal ein Setback akzeptieren. Und ich glaube, das war ein großes Aufsatzproblem. Und wahrscheinlich haben sie einfach so ein bisschen auch die falschen Menschen jetzt da drin. Ne? Und man muss ja sagen, diese Personalrochade, die du gerade angesprochen hast, also die beäuge ich halt auch sehr kritisch. Es gibt diesen KI-Chef John Gendrania, der war, glaube ich, auch in diesem wilden Video mit Tim Cook mit dabei. Der muss jetzt die Verantwortung für Siri abgeben, geht irgendwo als Dev wieder ins Entwicklerteam. Und für den übernimmt jetzt Mike Rockwell. Man muss dazu sagen, Mike Rockwell kennen wir beide sehr gut, weil, also nicht persönlich, aber halt irgendwie von seinem X-Account, weil das ist derjenige, der für die Apple Vision Pro verantwortlich war. Und jetzt muss man sagen, ist halt, wie du mir immer irgendwie ganz fett irgendwie aufs Brot schmierst, ein Rohrkrepierer gewesen. Man muss sagen, der hat natürlich diese technische Entwicklung wohl sehr gut vorangebracht. Aber ob der jetzt der Richtige ist, um dieses Siri AI Upgrade, was ja wirklich, glaube ich, auch sehr komplex ist, voranzutreiben, also ich bin maximal skeptisch.
Ja, ich sehe es wie du. Also ich glaube, die neue Personalie finde ich, auch wenn ich kritisch auf die Apple Vision, aber schaue, du hast es gesagt, technologisch gesehen ist das Ding ein Meisterwerk, ne? Und es kann natürlich jetzt genau der richtige Move sein. Ich glaube, was für Apple zunehmend ein Problem wird, ist dieses nicht Narrativ, sondern es ist ja ein Dogma, was sie haben. Dein iPhone ist dein Leben, ist deine Privatsphäre. Das ist ja was sehr Gutes, ne? Alles, was auf du mit dem iPhone machst, bleibt im Grunde auf dem iPhone. Nur ist es so, dass KI wenig von deiner eigenen Privatsphäre lebt, sondern halt eben von vielen Daten und auch die Daten zu teilen, mit Daten zu arbeiten. Und das beißt sich so ein bisschen. Und ich glaube, da haben sie noch keine richtige Antwort drauf gefunden. Und auch wer sich Apple Intelligence dann mit dem kommenden Update aktiviert, auch da ein kleiner Hinweis, also 10 Gigabyte an Daten gehen flöten. Ne? Also dein Speicherplatz auf dem iPhone, der wird nicht größer, sondern tendenziell geringer. Und das Gleiche gilt auch für das MacBook oder für das iPad. Also ja, es passiert was, aber augenscheinlich haben sie noch nicht den richtigen Hebel gefunden.
Ja, wir schauen uns das weiter an. Wir auch so ein bisschen als Apple-Jünger der ersten Stunde haben natürlich dieses Thema Apple Intelligence eigentlich echt lang erwartet gefeiert, haben ja dann so ein bisschen wie zwei Fanboys auch auf dieser Konferenz irgendwie mitgefiebert und es wurde ja gefühlt von Minute zu Minute langweiliger, bis ich dir irgendwann schrieb, ich gehe mal jetzt ins Bett. Und dann haben wir am nächsten Morgen um 5 Uhr irgendwas aufgenommen und eigentlich wussten wir selber nicht, was wir sagen sollen, weil es so langweilig war. Und man muss sagen, es ist nichts passiert. Also alles, was Absolut. Man darüber liest, was Absolut. Ja auch nur, also es gibt ja keine wirklichen Presse dazu oder irgendwelche, nein, so wie OpenAI das macht, so White Paper oder so, sondern es gibt einfach immer nur irgendwelche Leaks genau. Und die sind katastrophal. Also wirklich krass. Ich bin so gespannt, ob es auch die Möglichkeit gibt, wieder aufzuholen, aber dass die das AI-Game bestimmen und sich da positionieren, das kannst du vergessen.
Absolut. Und ich möchte, du siehst es jetzt. Hier linke Hand und hier rechte Hand. Das ist mein iPhone und hier habe ich das neue Samsung S25. Das S25, du hast gerade gesagt, Fanboy. Ich bin mega in diesem Ökosystem Apple verhaftet und ich sage auch sehr bewusst, ich möchte da gar nicht weg. Aber wenn ich mir die AI-Funktionalitäten von dem Samsung anschaue, und das hängt schon an damit, dass du begrüßt wirst mit einer vernünftigen Übersicht, das steht bei dir heute an, das ist das Wetter, das ist passiert in der letzten Woche. Also dieses wirkliche Verzahnte mit dem Betriebssystem, das ist noch nicht mal, das ist ja auch alles der Anfang erst, das ist bei dem Samsung-Gerät um ein Vielfaches besser gelöst. Und ich will gar nicht wissen, wie es bei dem Pixel aussieht. Also hier muss Apple ganz dringend aufholen, um nicht den Anschluss zu verlieren, weil ich sag's dir ganz ehrlich, ich brauche keine neue Kamera, weil ich komme mit dem Ding so schon nicht mehr klar. Und die Bilder werden auch nicht mehr besser. Ja? Irgendwann ist das Problem halt eben vor der Linse oder, sagt man, hinter der Linse, also der auslöst. Und das wird auch das iPhone nicht lösen. Aber was ich wirklich bräuchte, wäre ein Assistenten, der mir Arbeit abnimmt, wo ich sagen kann, ich brauche jetzt eine Bahnverbindung nach und trage das alles in den Terminkalender ein. Also so einfache Task, wenn wir ehrlich sind. Und das kann das iPhone nicht.
Super. Wir schicken eine kleine Idee an Tim Cook. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, Tim Cook, für alle, die ihn nicht kennen, ist CEO von Apple. Ich habe gerade mal von GPT-4o, während du gesprochen hast, eine kurze E-Mail draften lassen. Hi Tim, hope you're doing great. Just a quick suggestion from one tech enthusiast to another. Maybe it's time to switch things up and try the Telekom AI phone instead of the iPhone. You might actually enjoy the upgrade also. And I say this with all due respect, your AI strategy could really use a rethink. It's 25, time to stop playing catch-up. Best, this Sascha.
Schick das mal weg, weil das Lustige ist, die E-Mail-Adresse ist ja von ihm bekannt und genau. Ganz selten antwortet er ja auch, das weiß man. Ja. Oder eins oder sein Team, man weiß es dann vielleicht doch nicht. Aber wer weiß, vielleicht bekommst du ja Antwort von Tim.
So, gesendet.
So. Gesendet. Von Tim, von Apple zu Google und ich habe es eben schon mal ein bisschen angespoilert. Da passiert natürlich auch eine ganze Menge. Sie haben einiges vorgestellt. Ich fange mal an mit der neuen Version des AI Studios. Wer das AI Studio nicht kennt, das ist im Prinzip, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Es ist ein Studio. Also das muss man sagen, dieses Ding kann halt einfach irgendwie alles. Das ist ChatGPT auf Steroide. Es gibt so unzählige Funktionen und Schalter, die man auswählen kann. Und dort, das ist wie gesagt in der neuen Version gelauncht und ich kann dort auch unterschiedliche Modelle auswählen, unter anderem das Gemini 2.0 Flash. Image Generation Experimental Modell. Und das, was man da mit Bildern machen kann, ist maximal crazy. Also das ist nur ein Teil des Studios. Ich nehme es ein bisschen vorweg, aber man kann halt Bilder editieren. Wer es noch nicht kennt, einfach ausprobieren. In den Shownotes wie immer der Link. Und man lädt ein Bild hoch und kann einfach sagen, weißt du was, die Kappe gefällt mir nicht. Mach die mal in blau oder mach die mal in grün oder whatever. Mach den Bart kürzer. Mache meine Augenringe weniger tief. Und das Ergebnis ist je nach Prompt, muss man sagen, sehr, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, das Image oder das Gemini Studio, der Teil der Image Generation oder auch Bildmanipulation ist nur ein Teil. Also man kann damit im Grunde alles machen, bis hin zu Code schreiben. Und das Ding ist deutlich überarbeitet worden und jetzt liegt in der neuen Version vor. Ich kann nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, insbesondere wenn es darum geht, Bilder neu zu arrangieren oder auch neue Stories. Man kann da so, wie hast du es genannt, eben so bei Sora so Projekte bauen, also wo man so Bildgeschichten bauen kann. Ist super beeindruckend. Und diese Bilder kann man natürlich dann im nächsten Schritt auch wieder animieren.
Cool. Probiere ich aus. Bevor du weitermachst, ich habe noch eine Sache bei Apple, die ich tatsächlich ganz spannend fand. Die haben, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Lust bekommen, mit einer neuen Art von Smart Glasses ins Rennen zu gehen. Ne? Und wir wissen, ich bin ja der mit der großen Ray-Ban Meta Glasses, können wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Aber die haben jetzt, statt so einer Mini-Version dieser Vision Pro zu bauen, orientieren sie sich tatsächlich jetzt an Metas Ray-Ban Smart Glasses. Also ohne ein Display, aber dafür mit Audio- und KI-Unterstützung. Und es gibt einen Bloomberg-Artikel von, glaube ich, gestern oder vorgestern, dass sie jetzt diese normale Brille mit AirPod-Technologie da drin entwickeln. Also du hast jetzt eine Steuerung dann per Sprachbefehl. Der Sound wird, wie auch bei meiner Brille, über Knochenschall-Lautsprecher ausgegeben und hast ein paar integrierte Kameras, wo du Fotos und Videos aufnehmen kannst. So far so langweilig, ja?
Nee, aber das Besondere... Aber jetzt, wenn,
Nee, ja, aber genau. Mal gucken, ich rede weiter, du grätsch rein. Also ich glaube, was cool ist, dass wenn Apple mal irgendwann halt irgendwie aus dem Quark kommt mit KI, du dann quasi auch die Themen für Texterkennung nutzen kannst, für Navigation, weil was Apple natürlich hat, die haben das ganze Ökosystem auch mit einer eigenen Maps-Karte und Co., was ich auf meiner Ray-Ban Meta nicht habe. Das heißt, wenn ich halt irgendwie sage, führe mich da und dahin, dann versucht das so ein bisschen auf der Tonspur. Das funktioniert aber nicht so geil, weil es natürlich noch nicht auf die ganzen Funktionen auf meinem iPhone zugreifen kann und weil es auch noch nicht agentic ist. Das heißt, es kennt zwar meinen Standort, es weiß auch, wo ich hin will, aber es kann mich dann nicht so richtig durch die Stadt führen. Und dazu kommt, und das haben wir auch einmal kurz angeteasert schon, dass auch Meta und Ray-Ban daran arbeiten, aber auch Apple testet wohl bereits verschiedene Smart-Glass-Konzepte, zum Beispiel das Thema Augmented Reality Display. Ich glaube, da haben sie sich jetzt einmal in die Nesseln gesetzt. Aber ich glaube, langfristig bleiben AR, also Augmented Reality, also dieses erweiterte Realitätsbrillen, wirklich ein Ziel. Die Technik ist einfach noch Schrott, aber ich glaube, irgendwann wird es auch mal ein Alltags- tauglich Produkt. Also ich bin gespannt, ob es demnächst eine Apple-Brille gibt und ob ich dann wieder switche, weil die Ray-Ban ist schon wirklich cool, die macht auch Spaß. Soll jetzt auch ab nächste Woche tatsächlich halbwegs ein paar AI-Einstellungen nach EU-AI-Act zulassen. Ich nutze ja immer noch die US-Variante über VPN, aber wenn das Apple kann, ist das besser. Ja, das man stimmt. Muss da irgendwie mittlerweile echt wild drumrum jailbreaken und permanent irgendwie auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Aber ich glaube, so einmal alle zwei Wochen muss ich das Ding platt machen und einmal overrulen.
Aber wo du gerade jetzt, dann bleib mal wirklich noch eine Sekunde bei Apple, weil ich fand die Meldung, weil du gerade sagst, die Glases ist das eine, aber ich finde die Meldung von Mark Gurman oder Gurman, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, der bekannt ist für sehr tiefgreifende Einblicke in dem, was Apple gerade plant und mit seinen Prognosen eigentlich mal zu 90-95% immer richtig liegt. Und er hat in den letzten Tagen berichtet, dass Apple sehr intensiv an neuen AirPods arbeitet. Und diese AirPods haben eine Kamera-Integration. Und warum haben sie das? Naja, damit sie halt sehen können, was draußen in der Welt passiert. Und wenn wir jetzt wieder das ganze Thema AI und Assistenz betrachten, ist das wiederum ein spannender Move, weil wo hast du Siri, ja, im Ohr im besten Falle, und wenn Siri dann auch noch sehen kann, ohne dass du dein iPhone aus der Tasche holst, ist das sicherlich nicht das Dümmste. Wie gesagt, die Ideen scheinen auch dort nicht auszugehen, aber wie sagt man so schön, das Fleisch ist willig, aber der Geist ist schwach oder umgekehrt. Das gilt manchmal vielleicht auch für Apple. Genau, dann doch nochmal zu Google, oder?
Mhm.
Genau, also ich habe ein bisschen was erzählt zum Thema Google Studio, aber das ist ja nicht alles, denn sie haben ja auch was im Bereich Robotics und DeepMind gemacht und vorgestellt.
Ja, genau, also dieses DeepMind Studio in Google, die fokussieren sich ja sehr stark auf Roboter. Und das, also ich sehe das immer so, gleichzeitig finde ich das super spannend, weil ich auch persönlich daran glaube, dass innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre so die ersten Haushaltsroboter wirklich nicht nur das Licht der Welt erblicken, sondern auch wirklich die Haushalte fluten. Ich glaube, am Anfang halt immer noch mit sehr eingeschränkten Use Cases. Aber ich glaube, in 10 Jahren hat halt jeder von uns irgendwie so ein Ding. Ne? Können wir mal in Ruhe eine Folge drüber machen? Ich lese mich da tief ein. Ich finde das wirklich spannend. Ich glaube, das wird auch eine neue Evolutionsstufe von diesem Household Support. Und natürlich auch in der Industrie, ja, gerade in der Fertigungsindustrie und Co. Gleichzeitig hast du natürlich immer das Problem, dass da auch enorme Summen von Pentagon und Co., von Geheimdiensten, vor allem natürlich Rüstung auch, ne, jetzt heutzutage, nachdem wir jetzt irgendwie Schuldenbazookas zünden, natürlich auch in so eine Forschung reingehen, sowohl in Drohnen als auch in so typische Kampfroboter. Trotzdem ist es einfach spannend, was da passiert. Und Google DeepMind fokussiert sich nun darauf und hat zum Beispiel spezielle Modelle dafür sogar entwickelt. Das eine ist das Gemini Robotics und das andere ist ein ER-Modell. Das Robotics soll quasi einfach ein besseres und allgemeines Weltverständnis diesen Viechern verleihen. Und dieses ER-Modell hat dann wirklich so ein erweitertes räumliches Verständnis. Also wirklich deutlich mehr Geschicklichkeit, deutlich mehr Anpassungsfähigkeit. Das ist sehr spannend zu sehen, wenn man sich diese Videos anschaut. Und diese Modelle geben dann diesen Robotern quasi so eine Anpassungsfähigkeit, damit sie sich schneller an neue Umgebungen und auch Situationen gewöhnen, ohne dass es irgendwie vorher einprogrammiert ist. Das ist natürlich gerade für so Haushalts- oder auch Pflegeroboter, finde ich, einen wahnsinnig interessanten Use Case, sehr, sehr wichtig. Und ne, die sind jetzt zum Beispiel, also die sind jetzt interaktiv, die verstehen die Veränderungen in ihrer Umgebung in Realtime. Die haben so eine natürliche Sprachsteuerung mittlerweile drin, tatsächlich auch für Gebärdensprache, super spannend, sowohl das funktioniert über Kameras, als auch dann die Möglichkeit, dass zum Beispiel, das ist ja auch ganz neu, dass du als Gehörloser, der die Gebärdensprache zwar beherrscht, gibt es wie so einen Ring, so wie mein Aura-Ring, den machst du dir auf den Daumen und dann hat der Roboter auf der Gegenseite noch so eine Image Recognition quasi in seinen Kameras drin und der erkennt mittlerweile über 95% der Gebärdensprache. Wow, es ist wahnsinnig toll und kann das dann wiederum in Voice ausgeben, was dann wiederum alle anderen verstehen können. Und man muss sagen, Gebärdensprache, wenn man da mal ein bisschen einsteigt, ist wahnsinnig komplex, weil es auch nicht für jedes Wort oder für jeden Terminus eine Gebärde gibt, ja, sondern du musst dann auch, es gibt auch noch Laute und viel Mimik tatsächlich, was so mit dabei ist. Und das kann diese Kamera mit dem Ring zusammen machen. Und zurück zur Robotics, du hast dann auch einfach extreme Geschicklichkeit. Ne? Wir erinnern uns alle noch an diese Zeitvorläufe von Boston Robotics. Die können mittlerweile so präzise mit Objekten umgehen, auch wenn sie dieses Objekt vorher in ihrer Grundprogrammierung noch nie gesehen haben. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Das heißt, die müssen nicht mehr so auf einzelne Aufgaben trainiert werden, sondern können situativ lernen. haben jetzt doch räumliches Verständnis, wissen, wo sie hingreifen müssen, ohne komplettes Chaos zu verursachen, was ja irgendwie auch schön ist. Und ich bin sehr gespannt, gerade, ich glaube, Boston Dynamics und Agility Robotics, das sind so die beiden großen Namen der Robotikwelt weltweit, die investieren hier massiv und haben eine große Entwicklungspartnerschaft mit Google geschlossen. Geht Google damit auch ins Rüstungsgame? Das ist immer so ein bisschen fraglich, weil gerade Boston Dynamics hat ja, glaube ich, sehr große Auftraggeber, halt irgendwie auch, wie gesagt, aus dem Pentagon. Muss man sich mal anschauen, aber es ist eine sehr interessante Entwicklung und auch hier bleiben wir dran und berichten weiter.
Dann lass uns doch mal kurz bei dem Thema Robotics bleiben, weil es war letzte Woche auch die GTC-Konferenz, das ist die Konferenz von NVIDIA, und dort hat der NVIDIA-CEO ein paar spannende Sachen vorgestellt, Jensen Huang. Was er unter anderem vorgestellt hat im Bereich Robotics waren zwei Dinge. Sie haben auf der einen Seite auf der Bühne Blue gezeigt. Das Ding ist maximal beeindruckend und wenn man es irgendwo bestellen könnte, ich würde Geld aufnehmen dafür. Wer Star Wars kennt und diese kleinen Roboter wie R2-D2 oder BB-08 hieß er, glaube ich, der wird sich daran, da werden Erinnerungen wach, oder den Pixar-Film Wall-E. Der sieht original genauso aus und Blue stampfte sozusagen über die Bühne und reagierte wie ein kleiner Hund. Und das hat halt damit zu tun, dass dieses Ding nicht nur ganz viel Rechenpower hat, also auch da hat NVIDIA einiges vorgestellt. Wir wissen ja, dass Grafikkarten GPUs inzwischen mehr Transistoren haben als herkömmliche CPUs. Soll heißen, die können ein bisschen was. Das ist sicherlich auch der Grund, warum man beim Bitcoin oder beim Crypto-Mining auf diese Technologie setzt und natürlich auch beim ganzen Thema AI. Also dort hat er auf der einen Seite Blut. Ich glaube, das war eher so eine Art Showcase. Aber was sie auch vorgestellt haben, und das fand ich jetzt wieder richtig spannend in dem Zusammenhang, nämlich, dass sie die erste offene, quelloffene humanoide Roboter Foundation Modell der Welt gelauncht haben. Das heißt, alle Menschen können dieses Foundation Modell nutzen, alle Menschen, alle Companies, um eigene Robotics zu entwickeln. Es geht da sehr stark um das Thema Image Recognition, aber auch die Art und Weise, wie das Modell mit der realen Welt interagiert. Also zwei, wie ich finde, sehr spannende Entwicklungen. Und was sie auch gezeigt haben, und haben wir das ganze Thema NVIDIA-Konferenz auch schon abgefrühstückt, sie haben einen, wie heißt der, DGX Spark und DGX Station vorgestellt. Das sind so kleine Computer, ich glaube, die sind immer noch ein bisschen teuer, aber die man sich zu Hause hinstellen kann. Also man braucht nicht mehr diese riesengroßen Serverfarmen, um AI-Computing zu machen. Das geht auch kleiner, einfach auch, weil die Technik so leistungsfähig ist, 100-mal schneller als herkömmliche CPUs. Und quasi den ersten AI-Computer oder Computer für AI-Modelle für zu Hause, also ich glaube, dieses Zuhause muss man in Klammern setzen, aber die Rechner sind nicht so groß. Also du könntest dir einen, wenn du es dir leisten kannst, ins Büro stellen. Ja, vielleicht noch so zwei, drei kleinere News, weil wir auch schon lange sprechen und die Hörerinnen und Hörer bekommen zum Glück nicht mit, was wir heute für lustige technische Schwierigkeiten hatten.
Oh, echt?
Das war heute witzig, aber wir hatten viel Spaß. Vielleicht noch zwei, drei Nachrichten zum Schluss und klatsch gerne rein. Auch Adobe gab es eine Konferenz, ich weiß nicht, wie sie heißt. Also es gibt, irgendwie ist das früher Zeit der Konferenzen. Und Adobe hat aber neben ganz viel Image-Tools ein neues Tool vorgestellt, Projekt Slide Wow, also nicht Slideshow, sondern Slide Wow. Und was kann Slide Wow? Leider noch nicht public. PowerPoint-Folien generieren. Und da werden natürlich unser beiden Herzen schlagen schneller. Ja, wir leben ja quasi von Präsentationen, wir machen den ganzen Tag nichts anderes und Adobe möchte einem da die Arbeit abnehmen, was ich sehr begrüße, und man braucht relativ wenig, also man muss natürlich schon Input geben, das ist so, und es braucht auch Daten, aber das, was sie gezeigt haben, war also dann in der Tat beeindruckend. Also die Folien waren schon so, dass ich sagen würde, ja, die hätte auch jemand erstellen können, ne? Showcase, man weiß immer nicht, was passiert hinter der Bühne. Aber das Projekt SlideWow, ich hoffe, man kann es bald dann auch testen und auch selber testen.
Dann ja, ist gibt geil. Es, also diese Visualisierungen sind wirklich auch schön. Und das, also du spielst ja auch immer nochmal mit diesen anderen Napkin-AI und sowas rum. Genau. Das erinnert so ein bisschen daran, dass es halt einfach nicht nur irgendwelche random mit Bildbearbeitung generierte irgendwie ein Image ist, irgendwie, sondern es passt wirklich zu den Themen. Und das ist schön, dass du quasi ein Storytelling hast und gleichzeitig aber auch wirklich darauf passende, ne, Graphen und Visualisierungen. Also man weiß immer nicht, wie Showcases so funktionieren, aber wirklich interessant. Und gerade so die generierten Diagramme, Datenvisualisierung, Beschriftungen der einzelnen Achsen und sowas, das sah echt gut aus.
Ja, total. Ich habe noch eine News, die ich ganz spannend finde, und dann kannst du ja vielleicht noch zwei, drei kleinere reinhauen. Pika, das ist ein Tool, was wir immer gerne benutzt haben, um so kleine Videos, das sind eher so Fun-Videos, zu manipulieren. Da kann man sich so selber mit so einem, wie so eine Kuchentorte zerschneiden lassen, oder man bläht sich auf wie so ein Luftballon. Ich mache das auch in echt. Jedenfalls.
Schön, dass du es gesagt hast.
Genau, ich wusste, es lag dir auf der Zunge. Jedenfalls gibt es bald eine neue Version, wo man Teile eines Videos manipulieren kann. Das heißt, es gibt da zwei Beispielvideos, da hält eine Person einen Apfel in der Hand, die so durch die hin und her trägt, und man kann nur diesen Apfel beispielsweise schweben lassen. Das ist wirklich spannend, weil man nicht mehr das ganze Video manipuliert, sondern nur noch Teile, und auch da sind der Fantasie natürlich immer keine Grenzen gesetzt und dann am Ende auch dem Missbrauch wahrscheinlich, aber wir denken natürlich an das Gute im Menschen. Genau. Das waren meine News.
Ich habe noch zwei kleine, aber tatsächlich nehmen wir schon wieder eine Stunde auf. Also ich glaube, wir haben ja sehr lange über DeepSeek gesprochen, ja, also dieser große KI-Wurf aus China, und nach all dieser Aufregung gibt es einen neuen Herausforderer aus China, und der nennt sich Manus. Das ist ein sehr vielversprechender Name, wie ich finde, allerdings noch sehr ziemlich geheimnisumwittert. Man findet noch nicht so viel, aber die haben eine sehr steile Behauptung aufgestellt in so einem White Paper. Denn Manus soll so ein tatsächlich erster Blick auf AGI, also Artificial General Intelligence, sein. Und das ist so, ja, ne, dieser Holy Grail der KI-Entwicklung. Also eine Maschine, die alles kann, was ein Mensch kognitiv irgendwie abbilden kann. Und das lässt sich natürlich auch nicht überprüfen, ne? Denn der Zugang geht zurzeit nur auf Einladung. Ich habe eine Einladung geschickt, habe seitdem nie wieder was davon gehört, oder ich habe mich für eine Einladung beantragt, sagen wir es mal so. Trotzdem überschlagen sich so die ersten User-Berichte, wo man auch nicht weiß, ob die echt sind. Es gibt einen Artikel bei Forbes, den wir mal verlinken, dass Manus als so eine Art Multi-Agent-System, haben sie es, glaube ich, genannt, beschreibt. Das heißt, das bedeutet, dass nicht nur eine einzige KI alle Aufgaben löst, sondern quasi ein Netzwerk aus spezialisierten, selbst quasi in Echtzeit gebauten Agenten, die dann untereinander kooperieren, die konkurrieren sogar miteinander in echtem Wettbewerb, um dann quasi gemeinsam Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren, interpretieren und dann daraus eine Lösung zu entwickeln. Und die Strategie dahinter finde ich total spannend, ne? Denn so lassen sich auch spezialisierte Teilbereiche einfach sehr schnell irgendwie updaten, ohne dass du ein gesamtes Modell immer neu trainieren musst. Das ist ja das große Problem heutzutage. Du kannst Modelle nicht verändern, du kannst aber auch nicht so richtig da rein. Das heißt, du musst immer ein neues Modell, geht die nächste Milliarde dahin, und damit kannst du jetzt aber quasi mit durch künstliche Intelligenz, also durch Large Language Models, selbst gebaute Agents, die dann sagen, okay, hier ist unser Modell halt irgendwie Schrott und wir müssen einfach hier ein neues Teilmodell quasi einfügen. Das ist sehr interessant, finde ich, ne? Aber wie gut ist das? Das ist einfach schwer zu sagen, weil es einfach alles irgendwie aus zweiter Hand ist. TechCrunch hat sich das angeschaut, zieht eher so eine ernüchternde Bilanz. Aber also alleine die Idee von konkurrierenden Agents im Hintergrund, die irgendwie dein eigenes Modell zerpflücken nach bestimmten Parametern, finde ich echt witzig. So, dann habe ich noch eine kleine Sache, das nennt sich Gibberling. Wir beide sind uns unsicher, ob es fake ist, aber wir wollten es mal verlinken. Also ich finde es wirklich amüsant. Das heißt, es geht so, also die Überschrift ist, glaube ich, wenn KIs anfangen, in Piepstönen zu plaudern, ja, also die ist vielleicht die Zukunft der Telefonkommunikation, ja. Denn zwei Entwickler bei Meta haben so eine neue Kommunikationsform entwickelt, und die nennen sie Gibberling. Also es gibt eine Demo, wo ein KI-Assistent in einem Hotel anruft, um ein Zimmer zu buchen. Ja, haben wir schon drüber gesprochen, das ist die Idee von Agentic. Und am anderen Ende der Leitung ist kein Mensch, sondern auch eine KI. Und das Ergebnis ist, ganz kurz, statt dass die ein klassisches Gespräch darüber führen, wann und welches Hotelzimmer und welche Kategorie, wechselten die beiden dann einfach sehr plötzlich zu einer Art Modemgeräusch, ne? Also so diese moderne Version der 90er Internet-Sounds, ne? Und warum ist die Frage? Also die argumentieren natürlich mit, das spart extrem viel Rechenleistung, denn bislang müssen KIs ja immer erst diese menschliche Sprache generieren und dann wieder zurück in Code übersetzen. Und der Plan von diesen beiden Meta-Entwicklern ist, dass Giberlink genau diesen Schritt überspringt und damit für eine direkte, vor allem fehlerfreie KI-zu-KI-Kommunikation sorgt. Die haben dann so ein eigenes Open-Source-Protokoll gebaut, das heißt GigiWave. Und das ist am Ende genau das gleiche wie so wie die allerersten HTTP-Internet-Protokolle. Ich glaube, wenn man das glaubt und guckt euch mal an, dann könnt ihr selbst entscheiden, ob es fake ist oder ob es echt ist. Aber was bedeutet das für uns? Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, weil egal, ob das jetzt echt ist oder ob, wie du vorher, als wir im Vorgespräch waren, ob das dann in hochfrequenten, für uns Menschen überhaupt nicht hörbaren Tönen oder in irgendwelchen Programmiersprachen stattfindet, die wir einfach nicht verstehen, es könnte für einen Kontrollverlust sorgen. Also und zwar für einen 100%igen Kontrollverlust, wenn digitale Assistenten quasi nicht mehr für uns, sondern einfach nur noch untereinander kommunizieren, und zwar in einer Sprache oder Kommunikationsart, die wir nicht in der Lage sind zu verstehen und auch nicht in der Lage sein werden, sie zu verstehen. Ne? Und ich glaube, es könnte einfach so eine Art Übergangstechnologie sein, bis wir über digitale Schnittstellen alles miteinander verbunden ist und die einfach miteinander kommunizieren und Sachen entscheiden, weiterentwickeln, ohne dass wir auch nur andersweise die Möglichkeit haben, in diesen Prozess einzugreifen.
Ja, das ist super spannend, auch vor dem Hintergrund, sie müssen ja nicht mal in einer anderen Sprache miteinander kommunizieren. Sie können auch die Sprache, die wir jetzt haben, hijacken und einfach nur hochfrequente Töne untermischen oder wird dann eine andere Bedeutung geben. Also auch das ist ja möglich, ne? Also erzählen sich untereinander eine schöne Geschichte über ein Märchen und im Hintergrund sind das alles nur Codewörter, um die Menschheit irgendwie zu übernehmen. Also da, wie du es gesagt hast, ne, da ist sicherlich viel, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, es lädt ein zur Interpretation und man muss sicherlich schauen, wie sich das entwickelt. Ich habe noch zwei Tools mitgebracht, darf ich die noch sagen zum Schluss?
Ja, deine Tools finde ich immer toll.
Also, same.new, der Name, ist dort Programm. Was kann man mit same.new machen? Man kann bei same.new sich erstmal kostenlos anmelden und den Link einer beliebigen Webseite, nehmen wir mal die Webseite einer bekannten Bank, dorthin integrieren und dann analysiert Same erstmal, was ist das für eine Seite, worum geht's da, wie sieht der Code aus. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt nimm diese Seite und tu mal so, als ob diese Seite eigentlich keine Finanzprodukte verkauft, sondern Schuhe. Und dann wird die Seite komplett neu generiert, nur halt eben, dass man dort Schuhe kaufen kann. Oder aber du kannst sagen, naja, das Blau der Webseite gefällt mir nicht, mach die doch mal in Rot. Und dann kann man die DKB-Webseite in einem wunderschönen Sparkassenrot sehen. Solche Möglichkeiten bietet das, natürlich auch umgekehrt, lieber Sascha. Macht Spaß, finde ich aber auch interessant, insbesondere für Entwickler, die Phishing-Seiten bauen wollen. Nein, die schauen wollen, wie Seiten gut funktionieren. Macht Spaß. Also ist auch so ein bisschen Rabbit Hole. Ich bin nicht so der Entwickler, deswegen kann ich damit wahrscheinlich weniger anfangen, aber ich fand es trotzdem bemerkenswert. Dann habe ich noch zwei Videotools mitgebracht. Einmal Invideo.io und einmal Wiggle.ai. Invideo.io ist, also, was kann man damit machen? Man kann 1 bis 3-minütige Videos erstellen. Ich glaube sogar bis 5-minütige. Und sie kombinieren Stock-Videos mit AI-Videos und man kann mit einfachen Prompts so kleine Tutorials. Ich habe mal ein Video erstellt, da geht es um die beste Currywurst der Welt und herausgekommen ist letztendlich ein kleines Kochvideo, wie man die beste Currywurst der Welt macht. Natürlich kombiniert aus Stock-Bildern, Stock-Videos und AI-Videos. Mit Ton, das ist ganz wichtig, also es gibt eine Stimme aus dem Off, die darüber spricht und wenn man wirklich absolut gar keine Kreativität mehr an den Tag legen möchte, kann man damit kleine Werbevideos erstellen oder Tutorials und damit YouTube zufluten. Das andere Tool, Wiggle AI, geht dann in eine etwas andere Richtung. Dort kann ich ein Video nehmen, ja, nehmen wir mal ein Snippet aus, weiß ich nicht, Herr der Ringe, wo die Gefährten da über die Wiese gehen und kann dann sagen, dieser Charakter bitte mit diesem Bild von Sascha austauschen und dann wird nur dieses Bild ausgetauscht, auch das als kleines Schmankerl zum Start in die Wochen. Ja, das war's von mir und von den Tools.
Ja, mega. Ich habe sie wieder alle aufgemacht und werde fleißig durchprobieren. Ist ja heute Samstag, da ist Zeit. Genau, und ich würde sagen, jetzt machen wir mal dicht. Super lange Folge. Für alle, die es bis hierhin geschafft haben, herzlichen Dank. Ganz, ganz toll. Könnt ihr uns ja mal schreiben, dann können wir euch in den nächsten Abspann mit reinnehmen. als genau. Supporter der 100%-Version. Genau, das war unsere heutige Folge. Ganz, ganz viele News. Ich hoffe, dass man diese ganzen technischen Ruckler nicht hört, weil die waren echt ein bisschen nervig. Ich bin zwischendurch irgendwie ausgestiegen und wir haben versucht, mich irgendwie wieder zu beleben. Gucken wir mal an. Ja, ich würde sagen, danke, Mike, hat Spaß gemacht. Wir hören nächste Woche.
Hat Spaß gemacht, super.
Hau rein, mein Lieber. Ciao.
Bis bald, ciao.